Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger gegen Markus, live on Tour. Aus dem Restaurant Dörfli im Uetikerhaus. Präsentiert von Dun & Bradstreet, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen.
Danke. Danke vielmal an diesem verregneten Montagabend, dass Sie da zu uns gefunden haben. Freut mich natürlich sehr. Wir haben vier Themen heute. Genderwoche in Stäfa ist abgesagt worden. Die Genderstudie ist kritisiert worden. Was läuft denn da überhaupt ab? Ukraine sind wir jetzt vor der entscheidenden Phase des Krieges. Der Donald Trump war letzte Woche bei CNN, ein Freund von Markus. Noch extremer als früher, was haltet ihr davon? Und Anushka und Finn, mein neues Buch, wie gehen die Medien mit MeToo-Themen um? Also die Genderwoche Stefan ist abgesagt worden wegen Drohungen, vor allem von Andreas Glarner, SVP-Nationalrat, der unter anderem auch die Telefonnummer von einer Schülerin ins Netz gebracht hat, wo sie dann beschimpft und bedroht worden ist. Wie findest du das, Markus?
Ja gut, das ist grundsätzlich klar, oder? Das ist jenseits von Gut und Böse, was der Andreas Glarner gemacht hat. Er ist auch Wiederholungstäter, ist ein bisschen unbelehrbar. Ich finde das völlig daneben. Ich finde es völlig richtig, dass er es kritisiert hat. Ich finde auch gut, dass der Roger Köppel dazu gesagt hat. Die Kritik würde ich anders formulieren, aber die kann man nachvollziehen. Aber der Punkt, dass du nachher Telefonnummern tust, ins Netz stellen und die Leute praktisch indirekt auffordern, tönt euch beschweren, tönt die Frau kaputt machen, das geht gar nicht. Das ist jenseits von Gut.
Aber jetzt müssen wir ein bisschen grundsätzlich reden. Es geht ja um Sexualunterricht auf Sekundarschulstufe. Als Genderwoche angekündigt wurde, da gehen bei anderen, bei gewissen Leuten gehen da schon Tragedien an, was Gender etc. und so, und das wird dann verboten. Findest du das richtig, dass man so darauf reagiert?
Also erstens, ich finde das katastrophal. Es ist nicht verboten worden, sondern die Schule hat nachher das abgesagt, weil sie das Gefühl hatten, es sei gefährlich. Genau. Das ist nicht gut, das ist eine Sauerei. Aber das andere Problem ist natürlich genauso. Ich finde, die Schule sollte sich nicht auf absolut kontroverse Themen
ein. Ist das kontrovers?
Das ist, das ist extrem kontrovers.
Aber was
wir
kontrovers
nie,
sind
Gender-Sternchen. Wir haben noch nie abgestimmt über den Gender-Stern.
Ja, eben!
Nie. Nein, im ganzen
ist das,
Land
ist
noch
das
nie
abgestimmt.
Nein, ist nicht banal. Willst du machen?
Was?
Es geht nicht, dass Schulen, die staatlich finanziert werden, von unseren Steuergeldern, etwas sehr ideologisch und auch etwas sehr Umstrittenes machen. Machen eine Volksabstimmung. Nachher, wenn die Gender-Sternchen gut sind, dann mache ich auch mit. Dann bringt sogar der Nebelspalter Gender-Sternchen. Aber es kann nicht sein,
das ist doch offen.
dass ein paar Beamte einseitig einfach sagen, wie wir sollen reden, wie wir sollen schreiben, das geht nicht.
Nein, das sagen sie ja gar nicht. Mal, sondern sie haben einfach das, in dem Aussand haben sie einfach die Sternchen gehabt und so. Und ich finde das eine ganz gefährliche Entwicklung. Und die kommt natürlich von Amerika, vor allem von Ron DeSantis in Florida, wo dort einfach versucht, alle die Themen aus der Schule rauszunehmen, auch Bücher zu verbieten etc. Und das geht alles noch weiter. Das führt natürlich dort dazu, zum Beispiel, dass dort Abtreibung verboten ist, nur 6 Wochen lang, wobei die meisten Frauen wissen nach 6 Wochen gar nicht, dass sie schwanger sind. Das sind die Entwicklungen, Markus.
Jetzt bringst du ganz viel durcheinander.
Nein, erstens, das ist alles das Gleiche.
Erstens, in Amerika kommt das von den Linken. Die Linken machen eine Genderpolitik, die politisch nicht abgestützt ist. Wir haben nie darüber abgestimmt, wir haben nie einen Parlamentsbeschluss gehabt, auch in Amerika nicht. Sie treiben eine Agenda voran, ohne politische Legitimation. Und das ist der Grund, warum die Leute sich so aufregen. Es ist wie wenn du plötzlich anders müsstest reden. Ich würde dir einfach vorschreiben, Roger, du darfst das Wort Roger nicht mehr brauchen. Einfach fertig. Fertig. Und dann wirst du ja wehren.
Du darfst.
Wirst du ja wehren.
Nein.
Es
geht um Bücher. Es geht, dass Bücher verboten werden. Harmlose Bücher etc. Also man tut sie noch nicht verbrennen wie an anderen Orten, aber dort wird alles gesäubert und ich glaube, die Entwicklung muss schauen, ich glaube auch die Entwicklung wird bei uns kommen, auch bei uns wird es nächst irgendwann einmal das Thema Abtreibungen nochmal aufs Tapet kommen von diesen Leuten und wollen das auch noch verbieten oder verhindern, wie es auch in Amerika passiert ist.
Abtreibung ist bei uns ein Thema, wo wir mehrere Mal abgestimmt haben. Und deshalb haben wir jetzt einen breiten Konsens und wir haben nie einen Krieg gehabt wegen dem. Wir haben nie einen Kulturkampf gehabt wie in Amerika.
Jetzt.
Nein, es kommt nicht.
Ah.
Ihr müsst abstimmen. Und wenn ihr Gender-Sternli wollt, wenn ihr Roger abschaffen wollt, macht eine Volksabstimmung.
Das geht nicht. Und schau jetzt mal ganz ehrlich.
Das hast du jetzt viermal das Gleiche gesagt.
Zweitens, die Schule soll nicht in die Themen hineingehen, wo kein gesellschaftlicher Konsens da ist. Es ist im Fall bei der Klimapolitik genau das Gleiche.
Aber Sexualinformation ist das.
Das ist nicht mehr Sexualinformation. Es ist hochideologisch. Es
geht um
viel mehr. Es ist die ganze Trans-Agenda, die enorm stark politisiert worden ist. Und das geht nicht.
Wieso weißt du?
Weil ich es ziemlich gut kenne.
Nein.
Ich weiss vor allem, was in Amerika läuft. Geht nicht.
Die Genderwoche in Stäfa hat es 10 Jahre lang durchgeführt, ohne ein Problem. Mhm. Jetzt ist das Gender-Stern gekommen und alle explodieren und vor allem auch du. Aber reden wir doch noch über den anderen Fall. Da kommt Cancel Culture von rechts. Es gibt einen anderen Fall, kommt Cancel Culture von links, nämlich die Gender Study an der Uni Zürich, wo vor einer Woche in der Sonntagszeitung herausgekommen ist, dass viele Studentinnen gar nicht so ambitioniert sind und darum gibt es viel zu wenig Professorinnen, weil sie explizit ist, dass der gesagt wurde, lieber einen reichen Mann wollen heiraten. Und das hat einen unglaublich sicher ausgelöst.
Gut, ja.
Ja?
Ja. Zu Recht. Und warum hat sie so sicher ausgelöst und warum tönt sich so viele Linke dagegen wehren? Weil teilweise Sachen gesagt werden, die die meisten Leute eigentlich wissen. Du kannst ja mal in deinem ganzen Bekanntenkreis Umfrage machen, wie viele Frauen arbeiten 100%, wie viele 80%, wie viele 60%. Und dann schaust du bei den Männern. Und selbst wir, die so progressive Männer sind wie du und ich,
ja,
haben auch eine Zeit lang ich 80% geschafft, meine Frau 60%, wir haben 5 Kinder. Ist gut gegangen, aber es ist auch ganz, ganz häufig der Fall, dass Frauen, wenn sie den Trade-off haben, ich will den Kind schauen und ich will gleichzeitig den Beruf machen, anders entscheiden als Männer. Und das ist jetzt einfach so und die Leute haben das offensichtlich, 10'000 Studenten und Studentinnen haben das so gesagt. Und wenn das nachher 2 Professorinnen wiedergeben und nachher schreien alle und sagen, das darf nicht sein, dann ist das etwas das Gleiche, wie wenn ich sage, die Welt ist flach und der Roger protestiert.
Okay, kannst du mal einen Satz machen, wo ich nicht vorkomme?
Nein, da siehst du mal, wie ich obsessiv
ich
begleite.
Nein, man muss es natürlich ein bisschen anschauen. Weil die Studie an und für sich, die stimmt und die muss man als gültig anschauen. Aber die Frage ist natürlich, ob das nicht zugespitzt worden ist. Und ob man nicht die Hintergründe noch ein bisschen anschauen müssen, nämlich dass die Bedingungen für die Frauen, die Kinder haben, verbessert würden. Zum Beispiel Elternzeit in Deutschland viel besser als in der Schweiz. Kita-Preise in Deutschland viel tiefer als bei uns. Und aus dem Grund hinken wir da hinterher. Gut, was sagst du als emanzipierter Mann?
Emanzipierter Mann, danke dir.
So nett bin ich zu dir.
Ja, das ist wahnsinnig. Ja, du weißt auch, dass ich noch über dein Buch muss reden.
Ja, genau. Ja, irgendetwas muss man. Du musst nicht, du darfst.
Nein, aber das Deutschland ist ein guter Fall, weil es interessant ist, es gibt ja überall in allen Ländern sehr viele Studien zu dem Thema, weil das tut uns alle beschäftigen. Und in Deutschland gibt es eine Umfrage, seit 1984 werden immer wieder die gleichen Leute befragt zu ihrer Zufriedenheit.
Ja.
Und zwar Männer und Frauen selbstverständlich, ganze Generationen. Und das ist eine der besten Sozialforschungen, die es auf der ganzen Welt gibt. Weil insgesamt etwa 85'000 Leute sind interviewt worden und etwa 700'000 Mal hat man die befragt in den letzten 40 Jahren. Und 40 Jahre ist interessant, oder? Da hat sich ja viel entwickelt. Der Diskurs gesellschaftlich völlig anders. Wir haben viel mehr Kita in Deutschland. Die ältere Zeit hat es 1984 auch nicht gegeben in Deutschland. Das Interessante ist aber, dass auch in Deutschland die Umfrage 2020 ergibt, Frauen wollen Teilzeit arbeiten, Männer wollen Vollzeit arbeiten. Und das Interessanteste ist, dass man herausgefunden hat, Männer, umso mehr das arbeiten, deshalb arbeiten wir jetzt heute Abend, umso zufriedener sind sie. Und bei den Frauen geht es irgendwie rauf, bis etwa 60%. Ich rede immer von Eltern, also Leuten, die Kinder haben. Geht es auf 60% rauf und nachher wird es einfach flach. Eine Frau wird nicht mehr zufriedener, wenn sie nachher mehr schafft. Also, tendenziell, nicht alle Frauen, selbstverständlich. Und der Punkt, und das finde ich das Interessanteste, dass die meisten Frauen auch sagen, wir wollen, dass der Mann mehr arbeitet, als ich arbeite. Und das ist in dieser Kita-Welt von Deutschland, wo du jetzt gesagt hast, und das zeigt einfach, die Präferenzen der Geschlechter sind anders. Und das ist doch der Witz. Wir haben ja Gleichstellung aus dem Grund, dass jeder kann entscheiden, wie er will. Und
gut,
das ist offensichtlich immer halt ein Unterschied.
Okay, also, haben wir das festgehalten, da gibt es offenbar Unterschiede, die man nicht einfach übersehen oder einfach auf die Seite schieben. Aber trotzdem, die Reaktionen finde ich jetzt interessant. Einerseits das in Stäfa, Cancel Culture der Rechten, die wollen das nicht, dass das passiert. Und da Cancel Culture der Linken, die wollen nicht, dass solche Sachen, wie du sie jetzt gesagt hast, in die Öffentlichkeit hineinkommen. Ich glaube, wir gehen da eine gefährliche Richtung. Dass Diskussionen abgeklemmt werden, immer wieder, und zwar eben woke, anti-woke, Cancel Culture etc., dass gewisse Sachen nicht mehr möglich sind, zu sagen, weil man das Gefühl hat, da bricht dann alles zusammen.
Also gut, erstens hast du recht, das ist eine Entwicklung, und ich finde, man merkt das ja vor allem auch die jüngeren Generationen, dass die das nicht mehr aushalten. Da, wo ich und der Roger machen, jetzt muss der Roger wieder erwähnen, dass Leute, die sich wirklich in vielen Fragen kopfendeckel in die Haare geraten, das aushalten und miteinander diskutieren können und dann sich auch noch nett können finden, gleichzeitig, das ist nicht so häufig.
Du findest mich
nett? Ja,
finde ich sehr nett. Ich dich auch.
Total nett.
Viel netter als bei
gewissen
Ansichten.
Jetzt müssen wir aufhören. Das ist sehr schlimm, jetzt gehen die Leute alle daheim.
Genau.
Nein, aber das ist wirklich der Punkt.
Aber kommen wir noch zum Donald, weißt
du? Hast du recht, oder? Kontroversen ist etwas, was wichtig ist für eine Demokratie und das muss man auch aushalten. Und das ist einmal unangenehm. Mich regt es auf, was du sagst, sehr häufig, aber das ist unangenehm. Aber der Punkt, was auch wichtig ist, ich glaube, trotz allem, in der Schweiz ist es noch lange nicht so wie in Amerika. In Amerika ist es langsam gestört.
Die spinnen. Und die Sachen kommen von Amerika zu uns.
Aber das ist ja auch peinlich, dass alle die Europäer und Schweizer und so weiter, die ganze Zeit Nase rümpfen über Amerika und so blöd finden, wir machen alles noch. Wir sind eine Kolonie langsam von Amerika. Wir haben nicht einmal unsere eigene Politik können wir machen. Wir bringen, eben, wir machen Black History Week in der ETH. Als hätten wir eine lange Tradition von schwarzen Sklaven in der Innerschweiz. So einen huren Seich. Und solches Zeug machen wir.
Wohin fliegst du am Mittwoch?
Auf Amerika.
Aha, gut.
Amerika bleibt das beste Land.
Das ist gut.
Ausser die Schweiz.
Ja, ist gut. Also, wir reden über die Ukraine, ist jetzt die entscheidende Phase. Wir reden schon lange von dieser Offensive der Ukraine, die kommen soll. Ich habe mit dem Kurt Belda geredet und gesagt, wie ist der Boden? Man hat immer gesagt, Schlamm. Er hat gesagt, ist alles trocken. Jetzt ist sogar unglaublich viel Staub schon in der Luft. Und er hat gesagt, wo bist du? Er hat gesagt, ich bin bei Bachmut. Ich war da, also dort, wo es am schlimmsten ist. Und da hat er mir etwas erzählt. Also nicht nur, was ihm passiert ist, wo dann die Artilleriebeschüsse gekommen sind, weil die haben die Drohnen, wenn sie sehen, das Auto, das fährt, dann schiessen die, zum Teil tüpfen sie nicht. Er hat gesagt, ich habe einen getroffen von so einer Truppe in Bachmut und hat gesagt, vor 10 Tagen sind wir gegangen, 20, und nach 10 Tagen sind wir noch 4. Die anderen sind alle tot oder verletzt. Und das zeigt, das ist unglaublich, was dort geht. Und die Opfer, die Ukrainer erbringen, und Ursula von der Leyen, die du ja nicht so gut machst, hat es meiner Meinung nach richtig gesagt, die Ukrainer verteidigen dort nicht nur die Ukraine, sondern sie verteidigen auch uns. Das ist ein unglaublicher Blutzoll, den die dort erbringen. Und das sollte man eigentlich bei uns zur Kenntnis nehmen.
Also erstens sollte man es mehr als zur Kenntnis nehmen, sondern man sollte die Leute bewundern. Oder? Das ist wahnsinnig. Eine ganze Generation von jungen Leuten ist bereit, das ist wirklich, ich muss jetzt mal pathetisch werden, die sind bereit für ihr Land zu sterben.
Und nicht nur einfach, sie reden nicht davon,
das haben, wir alle noch nie erlebt und noch nie gemacht, das ist eine
Riesenleistung.
Gleichzeitig hat es auch Ursula von der Leyen auch noch nie erlebt und ich finde nicht, dass es stimmt. Sie kämpfen nicht für uns, sie kämpfen für ihr Land und für ihre Freiheit und das ist auch gut.
Aber indirekt?
Indirekt, nein, das ist nicht ganz wahr.
Ja.
Und wir helfen ihnen ja auch, aber eigentlich
aber stell dir vor, wenn der Putin die Ukraine übernehmen würde, und dann wäre es doch auch für uns nicht gut.
Ja, das stimmt, aber da musst du den Leuten relativ stark erklären und das ist eben nicht emotional. Und ich finde es nicht gut, wenn man im Prinzip die Leute ein bisschen in die Irre führt. Das stimmt nicht, sie kämpfen für ihr Land.
Das in erster
und das
Linie.
Ist wirklich, und das ist eben auch da, warum es mir stört, dass Ursula von der Leyen das sagt, von der EU. Weil die EU genau das Problem hat, kein Mensch würde sterben für die EU. Das ist der Punkt. Kein Mensch würde sterben wollen.
Hallo, jeder für die Freiheit.
Jeder würde sterben für die Schweiz, jeder würde sterben für Belgien, jeder würde sterben für Holland, aber nie für die EU, ein abstraktes, bürokratisches, korruptes, unfunktionales Gebilde.
Und genau. Viel Applaus am völlig falschen Ort. EU sichert uns seit 80 Jahren Frieden in Europa und ist jetzt bereit, den Frieden nicht nur irgendwie verbal zu sichern, sondern der Olaf Scholz hat jetzt zum Beispiel 3 Milliarden nochmal zugesagt. Die Verdoppelung von dem, was wir hatten. Der Macron hat zugesagt, heute auch in Großbritannien. Man schickt ihnen wahrscheinlich Flugzeuge etc. Es ist nicht nur verbal, sondern es passiert etwas. Und das ist möglich dank der EU.
Nein, das stimmt nicht, Roger. Ja. Erstens weißt du auch, der wichtigste Unterstützer sind Amerika. Und Frieden in Europa haben wir vor allem wegen der NATO und nicht wegen der EU. Das ist das Erste. Das Zweite ist Großbritannien. Großbritannien ist jetzt verantwortlich dafür, dass die Ukraine eine gute Offensive machen kann, weil sie als erste Panzer geliefert haben und auch Mittelstreckenraketen. Also, und England ist, so viel ich weiss, nicht mehr in der EU.
Es geht jetzt auch nicht in erster Linie um die EU, sonst geht es um den Westen. Es ist jetzt einfach Jeffy.
Der Westen ist aber etwas anderes.
Ja, gut.
Vom Westen gehört Kanada auch.
Gut.
Also, und auch Amerika.
Man muss noch sagen, der Markus hat in all den Jahren, als wir die Sendung gemacht haben, nur immer eine Politikerin gut gefunden. Die Margaret Thatcher, und die ist schon länger tot. Alle anderen sind Flaschen.
Nein, ich finde ein paar andere
Flaschen gut. Also, reden wir über den Donald Trump. Letzte Umfrage von letzter Woche. Er liegt hinter dem Joe Biden. Und das war eines der Hauptargumente von Joe Biden. Nur er könne den Trump stoppen, obwohl er ja schon so alt ist, etc. Ist jetzt ein bisschen wackelig. Letzte Woche dann hat es ein sogenanntes Town Hall gegeben. Bei CNN hat man das können sehen. Das sind Leute, so wie ihr jetzt da, sind die, die ein Interview gegeben. Das sind fast alles Trump-Anhänger gewesen. Die haben applaudiert und er hat vom Leder gezogen, noch heftiger als je zuvor. Hast du das gut gefunden, Markus?
Sagen wir es so. Ich habe es beeindruckend gefunden und es ist völlig klar. Also erstens wird er nominiert, das ist schon passiert, also das ist eigentlich völlig klar, weil, und da muss man schon sagen, vor allem wenn man mit dem Joe Biden vergleicht, ich meine, der hat eine Kraft, der hat eine Präsenz, der hat eine Aggressivität,
ja, ein die
sagenhaft ist für so einen alten Mann.
Wirkst
du müde gegenüber dem Trump?
Ja!
Nein, das ist schon wahnsinnig, oder? Da musst du also zugeben. Und CNN ist selber verschrocken. Sind ja alle verschrocken? CNN hat gemeint, den führen wir jetzt vor.
Nein.
Gar kein Mulz, sonst hätten sie es ja nicht gemacht. Sie wissen ganz genau,
was sie haben tiefe Einschaltquoten und sie wollen höhere Einschaltquoten.
Sie haben natürlich auch gewusst, die alten Zuschauer müssen wir auch befriedigen. Und sie haben gemeint, und sie haben ja eine gute Moderatorin eingestellt, die keinen schlechten Job gemacht hat.
Caitlin Collins, 31.
Aber die hat keine Chance gehabt. Und wenn du den Joe Biden siehst...
Das ist wie bei mir und dir. Nein, der hat ununterbrochen geredet, Trump.
Ich sage jetzt nicht mehr. Ich möchte meinen Freund imitieren.
Nein, aber jetzt reden wir doch über den Inhalt. Was er dann gesagt hat. Du hast wieder abgelenkt. Das, was er gesagt hat, hast du das gut gefunden?
Ja, er ist ja nur zu den Sachen gefragt worden, die die Linke beschäftigt. Deshalb ist ja CNN...
Was?
Ja, ich meine, 6. Januar interessiert die Republikaner nicht. Das Publikum sind Republikaner an dem Town Hall Meeting.
Ja,
die hätten lieber darüber geredet, ja, müssen wir jetzt Steuern senken, was mit der Inflation und so weiter. Das zweite Thema, das er auch gross gebracht hat, ist die Wahlen, ob sie betrogen sind oder nicht. Und da hat sie die ganze Zeit drum herum gehackert und ist auch nicht gut angekommen in der Audience.
In, ja, der, bei General Audience
ist in der General Election ist das vielleicht noch ein gutes Thema für die beiden. Aber das Problem ist doch das, Roger, was mir aufgefallen ist, hey, der hat eine Vitalität. Der Joe Biden, der muss sich ganz warm anlegen. Und Demokraten sind ja, du merkst es ja, sie sind richtig im Seich. Weil sie nämlich jetzt merken, hey, das wird nicht klappen. Weil der Joe Biden hält das wahrscheinlich gar nicht mehr durch. Bis zu den Wahlen. Wir müssen den vielleicht sogar noch auswechseln.
Ja, wir. Okay, du.
Wir? Demokraten?
Wir, du. Also gut. Er hat von Anfang an gesagt, die Wahlen seien gefälscht gewesen, also immer, und das sagen alle, nur dumme Leute behaupten das Gegenteil, obwohl 60 Gerichtsfälle ganz klar in die andere Richtung zeigen, dann unter anderem auch Richter, die Trump selber ernannt hat. Er hat auch gesagt, er würde Verurteilte angreifen auf das Kapitol am 6. Januar begnadigen, obwohl die rechtlich absolut sauber verurteilt worden sind. Er sagt, die Abtreibungsgesetze in Amerika, da bin ich stolz drauf, ich habe geschaut, dass die abgeschafft worden sind. Und so weiter und so fort. Und damit kann er bei so einer Audience dort kann er punkten. Aber die sogenannten Independents, die in der Mitte sind, die er müsste gewinnen, mit dem kommt er nicht durch. Und ich frage mich, warum macht er so? Er wird zwar nominiert, aber wenn er so extreme Sachen sagt und wenn er dann auch jemanden sagt, eben die mit der Abtreibung, ist nicht bei den Frauen kommt das nicht gut an, das haben die letzten Wahlen gezeigt. Aber dann hat er noch einen Fall gehabt, wo er verurteilt wurde, ist wegen sexueller Belästigung. Das ist eine Art Vergewaltigung ist dort vorgeschlagen worden und so. Es ist, Vergewaltigung ist zwar nicht verurteilt gewesen, aber er ist verurteilt worden und ist dann absolut auf die Frau nochmal losgegangen, auf die Richter losgegangen, auf die Jury losgegangen etc. Und da man weiss, ein Drittel der Amerikanerinnen haben sexuelle Belästigungen selber erlebt. Aber es ist offensichtlich... Das kommt doch nicht gut an, Markus.
Dann kannst du beruhigt sein, ich weiss gar nicht, was du aufregst.
Nein!
Du regst dich nur auf, weil du genau das Gleiche siehst wie ich. Der Mann ist unhure vital, der ist unglaublich aggressiv, der hat die Republikaner jetzt schon in der Tasche. Ich meine zum Beispiel 63% meines Wissens, ja 63% der republikanischen Wähler haben gesagt, wir glauben, die Wahlen sind manipuliert gewesen. Das ist unglaublich.
Eben.
Das ist eine riesige Mehrheit. Also heisst das, für den Trump ist das total lohnend. Er muss mal zuerst Republikaner haben. Nachher, vielleicht tut er korrigieren, vielleicht auch nicht. Das hängt von Joe Biden ab. Und deshalb, schau, deshalb sind die Demokraten jetzt richtig nervös geworden.
Sie sind nervös, zu Recht.
Aber
das mal.
Weil sie merken, der Sieg ja. ist nicht zu töten. Das ist der Punkt.
Aber dann frage ich dich doch, Markus. Ja? Weil du warst ja auch schwankend am Anfang. Mhm. Super, super Trump. Nach dem 6. Jahr noch. Nein. Dann hast du wieder dich erholt auf die andere Seite. Willst du, dass der nochmal Präsident wird?
Leider habe ich es nicht in der Hand.
Ja,
leider habe ich es in der Hand.
Ich
hätte den DeSantis viel lieber gehabt, aber am Schluss ist klar, und das ist immer das amerikanische System, du musst wählen zwischen einem Demokraten, also einem Linksextremen, ja. und einem Republikaner. Und dann musst du den Republikaner nehmen, aus meiner Sicht.
Ist aber keine Angst
halt anders.
Ist
Wohl, es ist klar, gut, dass am Schluss ich, und deshalb ist es gut für unsere Sendung, wir werden nochmal 4 Jahre müssen über den Trump reden.
Oh nein,
du kannst sicher sein.
Das halte
du kannst sicher sein.
Das, nein.
Du kannst sicher sein.
Das, nimm mir jetzt Wunder, er geht jetzt am Mittwoch nach Harvard. Wenn du das dort erzählst.
Nein, das erzähle ich nicht.
Eben! Dann wird er gerade rausgegangen.
Nein, das soll ich es anders jetzt nur so vorsichtig formulieren, wie ich es dir jetzt gesagt
habe. Nein.
Nein, es ist einfach, die Chance ist sehr gross.
Eben, und das macht einem Angst. Exakt. Der ist
durchdrückt. Ich mache nicht Angst, weil Politik finde ich nicht schlecht. Nein. Die finde ich nach,
Aber sind Charakter, mit Ukraine, was sagst du denn zu Ukraine?
Das wird heikel für die Ukraine.
Eben.
Das wird sehr heikel,
aber du bist ja für,
das wird heikel,
dass man die Ukraine unterstützt.
Ja, ich muss ja nicht alles gut finden von Donald Trump.
Ja, aber die wichtigen Sachen, okay. Also, gut. Tut sich da ein bisschen durchmischen?
Nein, ich tue mich nicht oben durchmischen. Ich sage das noch einmal. Der Charakter ist jenseits. Was er erreicht hat, ist zu wenig für das, was er angekündigt hat. Gleichzeitig ist es so, nach wie vor, in vielen politischen Fragen hat er recht. Und es ist nötig, was er sagt. Und es wäre viel schöner gewesen, natürlich, wenn einmal ein Kandidat kommt, der normal ist, wo man nicht 4 Jahre lang noch einen Idiot verteidigen muss. Weil das ist der Punkt.
Du Arme!
Ja, ich bin ganz ein armer Sieger. Aber du hast es viel lustiger. Du hast es viel lustiger. Du hast nochmal 4 Jahre für
das. Nein, und ich glaube, Amerika haltet das nicht aus, nochmal 4 Jahre. Aber gut, wenn wir schauen. Reden wir über etwas ein bisschen unverfänglicher. Ein Buch, das heute auf den Markt gekommen ist. Und das in 13 Sekunden.
Einfach Risiken erkennen. Einfach die richtigen Businesspartner auswählen. Einfach keinen Verlust mehr machen. Einfach und schnell als Unternehmen wachsen. Und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie Risikodaten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Also das Buch habe ich geschrieben in wenigen Wochen an Uschka und Finn. Es geht darum, dass... ehemalige Redaktorin vom Magazin, ihre ehemalige Chef und Freund, Finn Canonica, in einem 4-seitigen Artikel im Spiegel aufs Übelste beschuldigt hat, ihn eigentlich auf eine Art und Weise hingerichtet hat. Die meisten Schweizer Zeitungen haben dann das auch übernommen. Und ich wollte dann wissen, was ist wirklich war. Ich habe recherchiert und habe das Buch geschrieben. Du hast es gelesen, Markus.
Genau.
Wie hast du es gefunden?
Also erstens sind wir am Ende der Sendung, deshalb ist es kein Problem. Es ist wirklich sehr ein gutes Buch.
Kannst du es noch begründen?
Nein, es ist ein gutes Buch. Erstens ist es wirklich, er hat es zwar schnell geschrieben, aber es ist sehr gut geschrieben und es hat enorm Tempo und es ist ein Krimi. Es ist wirklich interessant. Gut, ich gebe zu, ich bin Journalist, kenne die Leute alle, ist für mich natürlich auch ein Insiderbericht, aber es ist so geschrieben, dass ich glaube, jeder, der interessiert ist an den Medien, findet das sehr interessant. Es hat ein enormes Tempo drin. Das ist das Gute. Das Zweite, das ist wirklich wichtig, weil das finde ich in der Zürich-Zeitung heute eine Besprechung gewesen, wo ich finde, ist in dem Sinn unfair oder unbrauchbar. Es hat viele Fakten. Es hat sehr viele Fakten. Roger hat wirklich viel recherchiert. Er beleidigt, warum er glaubt oder hat gezeigt, dass Danuschka Rajani einen Fall macht, wo man muss sagen, ja, also wir sind nicht so sicher, ob das wirklich so stimmt. Er bringt sehr gute Gegenbelege, Fakten, nicht Meinung. Und es ist nicht wahr, was die Zürcher Zeitung gesagt hat, ja, er tut jetzt einfach das Gegenteil machen, er tut jetzt einfach den Finn Canonica verteidigen. Ja, er tut ihn verteidigen, aber faktenorientiert. Im Gegensatz zu der Rajani, wo ja eigentlich nur Zeug erzählt hat, wo sie selber gesagt hat, ich habe das erlebt. und sonst hat man relativ wenig Beleg dafür gehabt. Von dem her finde ich, ist es ein wichtiges Buch, ein gutes Buch, und es geht in das rein, was wir am Anfang auch besprochen haben, oder? Es ist einfach nicht gut. Ich habe wirklich kein Verständnis für Leute, die sexuell belästigen, die schlimme Chefs sind, die Leute plagen, die Leute blöd hinstellen und so weiter. Die müssen alle gehen, die müssen gehen. Aber die müssen gehen, wenn man es bewiesen hat. Man kann nicht einfach den Rufmord zulassen, der immer mehr überhand nimmt.
Also, aber die Frage ist jetzt, die du ja stellst, warum macht das die Zürich-Zeitung? Und es ist aber auch die Süddeutsche, die am letzten Samstag als Erste darüber berichtet hat. Die Frau, die ist Korrespondentin von der Süddeutschen in der Schweiz, ist eine sehr intelligente Frau. Die hat mir gesagt, it was a turnpager. Also ich konnte es noch so durchlesen, schnell wie ein Krimi. Und dann hat sie mir aber gesagt, hinterher irgendwann, ich bin eine von diesen aktivistischen Journalistinnen, die ich im Buch kritisiere, die die Sache eben nur so sehen wollen, wie sie ihnen ideologisch passt. Und genau so ist es rausgekommen. Und so genau ist es jetzt auch in der NZZ heute rausgekommen. Man hat mir also dort unterstellt, ich sage einseitig, einfach unter anderem zum Beispiel mit folgendem Satz, ich muss jetzt da gleich etwas zitieren. Wenn Finn etwa darüber klagt, dass die gemeine Anuschka ihn sexualisiert habe, bleibt das ohne Widerspruch. Ja, wieso soll ich einen Widerspruch machen? Der ganze Artikel im Spiegel ist ja dort schon gewesen. Da kann ich doch dem nicht widersprechen. Also tut man mir, sage ich, sehr unkritisch in einem Punkt, wo völlig klar ist. Und die sexuellen Übergriffe, die sind im Buch einzeln dokumentiert und abgehandelt etc. Und da ist meine These, und ich möchte wissen, was du davon haltest. Erstens, die Medien wollen nicht korrigieren, etwas, was sie mal geschrieben haben. Eine These, die sie verbreiten. Und die haben am Anfang einfach das übernommen vom Spiegel. 1:1, das ist der Spiegel, der grosse Spiegel, den wir alle bewundern und grossartig finden. Und haben das gebracht und haben es noch ein bisschen zugespitzt und haben gesagt, alles noch viel schlimmer und so weiter und so fort. Und dann, wo gegen Daten rausgekommen sind und Fakten, die ich unter anderem mal bringen konnte, weil ich den Bericht gehabt, Totenstille. Totenstille. Niemand hat mir darüber berichten. Und jetzt erlebe ich das auch in den Kritiken von diesem Buch, also sowohl in Deutschland wie in der Schweiz. Man tut sich schaurig schwer, das zu akzeptieren, wie du es formuliert hast. Ich muss jetzt leider sagen, ich bin deiner Meinung. Jawohl.
Trump auch.
Ja, genau. Nein. Dass es heute schwer ist, Sachen zu bringen, die am Zeitgeist nicht entsprechen. Und Zeitgeist entsprechen ist jetzt seit Harvey Weinstein, der in dem ganzen Zusammenhang eine ganz große Rolle spielt, weil sie tut sich auf die Seite von der Harvey Weinstein Opfer und sagt, ich auch, ich habe das Gleiche praktisch erlebt. Also muss auf der anderen Seite der Finn Canonica ein Harvey Weinstein sein, ein verurteilter Sexualtäter zu Dutzenden von Jahren von Gefängnis in Amerika. Dass das ist das Narrativ, das man hören will. Und alles, was anders ist, will man nicht hören. Und das wird entweder gecancelt oder es wird irgendwie unterspielt oder es werden irgendwelche Sachen so an einem Autor wie mir einfach vorgeworfen.
Und das Schlimme ist eben, dass wir in der ganzen Diskussion heutzutage gewisse Gruppen haben, die wir einfach als Opfer bestimmt haben und die Opfer haben einfach Recht. Und die können da sagen, was sie wollen. Also entweder sind das Frauen in so einer Situation, es sind zum Beispiel auch Schwarze oder es sind Ausländer und so weiter. Und dann gibt es die, die nie dürfen das Opfer sein. Und das sind zum Beispiel die Männer mittlerweile. Und es braucht heute wirklich Mut, dass man sagt, ja, könnte noch sein, dass vielleicht das nicht stimmt.
In dem Fall?
Ja, könnte noch sein. Und ich will zuerst einfach die Fakten sehen. Ich habe gar kein Problem, einen Finn Canonica zu verurteilen, wenn ich sehe, hey, das ist einfach offensichtlich und das ist beleidigt und so weiter. Aber wir haben Kopfentdeckel irgendwie einen 300-seitigen Bericht von einer Anwaltskanzlei, eine renommierte Anwaltskanzlei, die das alles ausbeinelt hat. Du zitierst davon auch. Und dann muss man immer sagen, hey, wo sind wir eigentlich? Wir haben mal einen Rechtsstaat gehabt, die Römer haben mal eingeführt, dass es eigentlich heisst in dubio pro reo, dass du musst beweisen, wenn du über einen anderen sagst, er ist ein Verbrecher oder er ist ein Töppler oder er ist ein Belästiger. Und das ist unglaublich eine schlechte Entwicklung. Und das Zweite, was ich noch sagen wegen dem Zitat von Lucien Gérard, das ist jetzt ein typischer Fall. Der Finn Canonica sagt niemand, weder in deinem Gespräch noch du so zitieren, die gemeine Rojani. Er tut das total blöd darstellen, dass sich ja, dass natürlich der Finn Canonica sagt, mir ist Unrecht widerfahren. So jemand hat das gesagt. Ja. Er hat nicht gesagt, die gemeine Rojani. Das ist ein tendenziös, das ist richtig tendenziös. Und der Punkt, wo die Medien sich so schaurig schwer tun, und jetzt tut mir leid, da muss ich jetzt auch aus der eigenen Geschichte erzählen, wie ihr mal erlebt, dass über euch geschrieben wird in den Medien, über mich ist auch viel geschrieben worden, ich könnt euch nicht vorstellen, wie viel Schrott, wie viel Unsinn, wie viel nicht stimmt. Die Medien sind unglaublich unpräzise geworden und sogar in der eigenen Branche. Wenn wir über unsere Zeitungen müssen einmal lesen, was die schreiben, die Journalisten, muss ich sagen, das sind die gleichen Journalisten, die mich informieren über Atomkraftwerke, über Ukraine, über den Trump und so weiter. Die Journalisten sind heute so ungenau geworden, dass wenn sie mal einen Fehler gemacht haben, können sie nicht dazu stehen und können ihn nicht korrigieren, weil sie ganz genau wissen, hey, dann brechen alle dem. Weil eigentlich jeder, ich meine, redet mal in den Bekanntenkreis, alle Leute, irgendein Gärtnermeister, der mal einmal erlebt hat, dass über seine Unternehmung geschrieben worden ist, der sagt, hey, das glaube ich auch gar nicht, was der geschrieben hat. Es ist alles falsch. Und das ist das Problem der Medien. Und wir machen uns kaputt so, muss ich auch sagen.
Und was der Finn erlebt hat, das hoffe ich, dass niemand anders das muss erleben. Er, seine Familie, seine Kinder etc. Und das ist alles im Detail dargestellt. Und er ist in meinem Buch nicht der Held und so, sondern ich erzähle auch, was für eine sehr komplexe Persönlichkeit ist, mit Abstürzen, mit Medikamentenmissbrauch, mit Kliniken. Und er tut sich öffnen. Auf eine Art und Weise, wie das wahrscheinlich noch wenige andere Leute gemacht haben. Und darum wird er nicht einerseits der Held sein und sie ist die böse Frau. Im Gegenteil, ich sage, sie schreibt hervorragend. Ich kenne sie auch. Sie ist literarisch. Ist sie? Nein, sie hat literarische Qualitäten.
Wo also, wenn du nochmal über sich selber schreibt, das finde ich langweilig.
Ja, sie hat viel
das
über
ist
sich
eben so, auch so ein Journalismus, ja, der auch so okay. Einzug gehalten hat, dass die Leute nur noch über sich schreiben.
Sie hat x Artikel über sich selber geschrieben und sie hat alle Geschichten über sich geschrieben, die man sich vorstellen kann. Es hat einfach nur eine gefehlt, sie als Mobbingopfer. Und die hat sie jetzt gemacht. Okay, machen wir da einen Punkt, das ist ein bisschen heikel. Wir reden doch ein bisschen auch über uns und über unsere eigene Sache und so. Und möchten jetzt aber gerne die Möglichkeit geben, dass sie Fragen stellen. Heute noch ganz speziell. Also, die Fragen stellen, dann kommt der Marc. Tust du sagen, wie es geht, Marc?
Also, sehr gut. Ich stelle da hier die Frage. Ich bin jetzt Mikrofon, du kommst für das Buch.
Danke vielmals.
Jeder, der eine Frage stellt, kommt ein Buch über. Wir machen aber nicht etwa 20 Fragen. Nein, nicht!
Danke vielmals. Ja, Elia ist mein Name. Meine Frage geht an den Herrn Schawinski. Sie haben vom Wermut über den Mörgeli, über den Herrn Somm auch immer wieder gefragt in den Talks, was die für Autos fahren. Und dann haben sie immer gesagt am Schluss, dass sie einen Tesla haben. Und schon mehrere Tesla. Sie wollten fragen, jetzt, wo Elon Musk nicht mehr so im Mainstream innen ist, haben Sie da Ihre Meinung ein bisschen revidiert von der Marke, von Elon Musk?
Allgemein? Ja, ich bin sehr enttäuscht von Elon. Was er jetzt macht mit Twitter, wo jetzt in Gefahr allem Rechte, Antisemiten etc. sich tummelt und er sagt, dass er im Namen von der Meinungsfreiheit, ich finde das verheerend. Also das Auto ist gut, aber der Elon, der ist meiner Meinung nach total abdriftet. Genie und Wahnsinn, weiss man, ist das immer sehr nahe zusammen. Und er hat ja noch SpaceX und noch so viele andere Sachen. Und ich glaube, es ist nicht gut, was die Entwicklung, die er gemacht hat in den letzten 1-2 Jahren, leider nicht. Und ich kaufe nie mehr einen Tesla, das ist so.
Ja. Frage beantwortet. Gut, eine weitere Frage kommt da hier.
Ja, ich habe eine Frage an euch beide. Und zwar, welcher Podcast von euch hat eigentlich am meisten Abonnenten, ist es Roger gegen Markus oder ist es Bern einfach? Und wenn, je nach Antwort, an wem liegt es?
Ich weiß gar nicht im Fall, müssen wir mal beantworten. Weiss
ich kann nur sagen, der Podcast, den ich mit dem Finn Canonica gemacht habe, war ein 70-minütiges Interview, also länger als alle anderen, ist mittlerweile schon 55.000 Mal abgeladen worden. Nur zum Zeigen auch, es ist offenbar ein Thema, das nicht nur ein paar Journalisten interessiert. Aber eben, Roger gegen Markus, wie ein Doppelpunkt, von unserem Sender, der Regionalsender, ist sehr weit vorne, jeweils auch schweizweit geschaut, im Vergleich zu anderen Radiostationen. Also
ich glaube, was total klar ist, das merken wir auch beim Nebelspalter, der Podcast ist gut. Das ist etwas, was die Leute gerne haben. Ich sehe es ja selber bei mir auch, ich höre sehr viele Podcasts. Das ist wirklich eine gute, neue Form in den Medien. Zeigt auch übrigens für uns Journalisten, hey, es geht weiter. Oder? Es gibt viele Journalisten, die die ganze Zeit brüllen und das Gefühl haben, eben, wir gehen ja unter und wir haben keinen Job mehr und so weiter. Nein, wir haben neue Produkte, es gibt neue Wege, das ist sehr, sehr gut. Zweitens, Bern einfach ist ja, wisst ihr, da sind wir immer gleicher Meinung, da sind wir unterschiedlicher Meinung.
Was ist besser? Was ist spannender?
Das Interessante ist, Bern einfach ist viel besser. es ist eben beides interessant. Es ist interessant, wenn man ab und zu streitet, oder? Und es ist aber auch interessant, wenn zwei, die mehr oder weniger ähnliche Meinungen haben, da haben wir ja ab und zu auch, ist auch interessant. Es ist ja nicht so, dass wir jedes Mal, wenn wir über die Ukraine reden, alle Leute einschlafen, oder ich hoffe es zumindest nicht.
Nein, es ist einfach wichtig,
es ist eine interessante Form. Und vielleicht noch das Letzte, weil er tut mich natürlich dann immer wieder hochnehmen. Meine Frau arbeitet bei der SRG, aber ich darf es trotzdem sagen, es ist unglaublich, wie die SRG im politischen Bereich keine solchen Sendungen anbringt. Ja. Oder? Keine kontroverse Sendungen, aber auch keine Sendungen, die irgendwo mal eine bürgerliche Sicht auf die Welt haben. Es gibt ja noch ein paar Bürger, nicht mehr viel, aber es gibt noch ein paar bürgerliche.
Na ja, vier im Bundesrat, drei
gibt es noch, ich und dann noch. Ja,
ja, ja, ist gut. Okay.
Noch eine letzte Frage von dahinter.
Von dahinter, genau.
Marcel Lampard, guten Abend miteinander.
Guten Abend.
Ich bin vor 20 Jahren privat schon mit dem Missbrauch, vom sexuellen Missbrauch konfrontiert worden. Seither sensibilisiert mich das Thema massivst. Ich finde das super von Ihnen, Herr Schawinski, dass Sie das Thema aufgreifen. Ich finde es auch von Ihnen her so, dass Sie das kritisch bewerten. Leute, die das machen, sollen verurteilt werden, voll wirklich. Aber ich finde das spannend, dass das jetzt, oder extrem wichtig, dass es jetzt auch in den Medien diskutiert wird. Auf meine Frage kurz zurückzukommen, wie haltet ihr euch in eurem jugendlichen Alter so fit mit eurer Work-Life-Balance?
Indem wir jede Woche Roger gegen Markus machen.
Der Roger ist natürlich 50 Jahre älter als ich.
Ja, und man sieht es.
Ist ein armer Sieg. Nein, aber das ist im Fall, das ist auch interessant, gibt es interessante Studien. Der Mensch muss wirklich einfach schaffen, bis er umgeht. Das ist einfach so. Oh. Sag es jetzt als Protestant. Es ist einfach so. Ja. Hört auf mit dem Teilzeittheater. Ihr werdet früh sterben.
Also, man sollte sich. Die Sendung machen wir nur, weil das eine Art von Gehirnjogging ist. Verhindert, zu früh Alzheimer rüberzukommen, oder?
Genau.
Nein, das sollte man machen. Kindjogging ist ganz wichtig. Sonstiges-Jogging oder körperliche Fitness, gesund essen etc. Und dann kommt es gut. Also, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind.
Darf ich schnell etwas anfügen? Ja. Zum Herrn, der vorher gesagt hat. Oder der Punkt ist genau bei dem Thema sexueller Missbrauch. Wenn eben so viele Sachen einfach behauptet werden, die nicht stimmen, dann wird das zu einem riesen Blacklash werden. Also irgendwann werden dann echte Opfer einfach nicht mehr angehört. Weil man einfach sagt, ja, jetzt ist wieder Rojani. Ja, ja, ist doch Blödsinn.
Eben.
Nein, und das ist deshalb ist es so wichtig, was der Roger gemacht hat bei diesem Buch. Es ist irrsinnig wichtig, gerade bei uns in den Medien, wo man jetzt mehrere solche Fälle gehabt hat und wo die Medien eigentlich Opfer von der eigenen Berichterstattung werden, wo sie jetzt jahrelang gemacht haben. Und wo sie einfach immer gesagt haben, ja, wenn eben ein Opfer sagt, es ist so, dann stimmt es schon mal. Und da macht man das Thema kaputt. Und am Schluss ist es dann wieder so, dass echte Opfer kein Gehör finden. Deshalb ist es wirklich wichtig. Also von dem her, was Sie vorhin gesagt haben, sehr wichtig.
Danke vielmals. Schönen Abend.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.